Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer windgepeitschten Hochebene, wo sich endlose Berge bis zum Horizont erstrecken und die Luft dünn und rein ist. Hier, auf diesem rauen iranischen Plateau, begann vor über 2500 Jahrtausenden eine der außergewöhnlichsten Geschichten der Menschheit. Die Saga eines Volkes, das Imperien erschuf, die sich über 3 Kontinente erstreckten, Paläste erbaute, die noch heute Besucher zum Staunen bringen, und Gedichte schrieb, die Liebende auf der ganzen Welt berühren. Stellen Sie sich die goldenen Hallen von Persepolis vor, wo Könige, die sich Götter nannten, Tribute aus den fernsten Winkeln der bekannten Welt empfingen. Denken Sie an das Klirren von Bronze und Stahl, als persische Krieger den legendären Verlangen Alexanders des Großen gegenüberstanden. Oder an das leise Rascheln von Manuskriptseiten in Isfahans Bibliotheken, wo Sufi-Mystiker Verse über göttliche Liebe schrieben, die durch die Ewigkeit hallen würden. Dies ist mehr als nur die Geschichte einer Nation. Es ist das epische Märchen einer Zivilisation, die es wagte, von der Weltherrschaft zu träumen und selbst in der Niederlage niemals ihre Seele verlor. Von den ersten nomadischen Stämmen, die über diese kargen Berge wanderten, bis zum modernen Iran, der zwischen den Schatten seiner glorreichen Vergangenheit und den Herausforderungen der Gegenwart navigiert. Diese 15 Kapitel werden Sie durch Triumphe und Tragödien, durch goldene Zeitalter und dunkle Jahrhunderte führen. Es ist eine Geschichte von Königen und Rebellen, von Dichtern und Kriegern, von einer Kultur, die immer wieder aufstand, sich neu erfand und dabei das Kostbarste bewahrte, ihre unsterbliche persische Seele, die Wiege der persischen Zivilisation. Stellen Sie sich das iranische Plateau vor 3500 Jahren vor, eine raue, windgepeitschte Landschaft, wo nomadische Stämme ihre Zelte zwischen kargen Bergen und weiten Ebenen aufschlugen. Hier begannen die Vorfahren der Perser eine Geschichte zu schreiben, die die Welt für immer verändern sollte. Um 5000 vor Christus wanderten iranische Stämme aus den nördlichen Steppen nach Süden. Sie nannten sich Arier. Das Wort bedeutete edel und brachten mehr als nur Viehherden mit. Sie trugen die Grundlagen einer Kultur, die später Imperien erschaffen und Philosophien gebären würde. Das Land war unbarmherzig, brennend. Heiße Sommer wechselten sich mit eisigen Wintern ab. Regen war selten und kostbar. Doch gerade diese Härte formte den persischen Charakter. Widerstandsfähig, stolz und entschlossen. Die Siedler lernten zu überleben, wo andere scheiterten. Diese iranischen Völker waren nicht einheitlich. Die Meder im Nordwesten wurden geschickte Reiter und gefürchtete Krieger. Die Perser siedelten sich im Süden an, in einer Region namens Parsa, später von den Griechen Persis genannt. Jeder Stamm hatte seine eigenen Traditionen, aber alle teilten ähnliche Werte und Überzeugungen. Die persische Gesellschaft basierte auf 3 Tugenden: Wahrheit sprechen, reiten können und den Bogen beherrschen. Stellen Sie sich vor, wie junge Adlige diese Künste erlernten. Das Donnern der Pferdehufe, das Sirren der Pfeile, die ernsten Gesichter der Väter, die Wahrhaftigkeit über alles schätzten. Der wichtigste Beitrag war ihre Religion. Die Perser verehrten Ahura Mazda, den weisen Herrn, einen Gott des Lichts im ewigen Kampf gegen die Finsternis. Diese Vorstellung von Gut gegen Böse sollte später das Judentum, Christentum und den Islam beeinflussen. Die Landwirtschaft zwang die Nomaden zur Sesshaftigkeit. Sie entwickelten Kanats, unterirdische Bewässerungskanäle, die Bergwasser in trockene Gebiete leiteten. Viele funktionieren noch heute. Diese Projekte zeigten bereits die persische Fähigkeit zu groß angelegter Planung und Organisation. Handelsrouten entstanden und verbanden das Plateau mit Mesopotamien, Indien und Zentralasien. Persische Waren, besonders ihre kunstvollen Teppiche, fanden ihren Weg in ferne Paläste. Der Handel brachte Wohlstand und neue Ideen. Gegen 800 vor Christus hatten sich die iranischen Stämme organisiert. die Meder im Norden, gewannen an Macht und vereinten kleinere Stämme unter ihrer Herrschaft. Die Perser erkannten medische Oberhoheit an, entwickelten aber ihre eigene Identität. Es war eine Zeit der Vorbereitung. Die Perser lernten mehr als nur das Überleben. Sie entwickelten eine Kultur der Toleranz, aus Notwendigkeit, da verschiedene Völker zusammenleben mussten. Sie perfektionierten Diplomatie und Kompromiss, Fähigkeiten, die später beim Aufbau ihres Weltreichs entscheidend wurden. In diesen stillen Jahrhunderten formte sich eine Weltanschauung, die Idee, dass ein wahrer Herrscher durch Gerechtigkeit und Weisheit regieren sollte, nicht nur durch rohe Gewalt. Das Konzept der Menschenwürde und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen. Die frühen Perser wussten nicht, dass ihre Nachkommen einst von Griechenland bis Indien herrschen würden. Aber die Grundlagen waren gelegt. In ihren Werten, Traditionen und Träumen lag bereits das Versprechen einer Größe, die die bekannte Welt erschüttern würde. Die persische Wiege hatte eine Zivilisation geboren, die Toleranz und Macht, Poesie und Politik, Träume und Realität auf einzigartige Weise verbinden würde. Die Meder, Vorboten eines Imperiums. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf den rauchenden Trümmern von Ninive im Jahr 612 vor Christus. Die Luft ist dick von Asche und dem Geruch brennender Paläste. Assyrische Soldaten, die noch vor wenigen Stunden die Herren der Welt waren, laufen verzweifelt durch die Straßen ihrer sterbenden Hauptstadt. Und wer hat dieses scheinbar unbesiegbare Reich zu Fall gebracht? Nicht die mächtigen Babylonier oder die reichen Ägypter, sondern Reiter aus den Bergen Irans, die sich Meder nannten. Denken Sie an Fraortes, einen medischen Häuptling, der um 678 vor Christus durch die Zelte seiner Stammesbrüder wandelte. Überall sah er dasselbe Bild. Männer, die ihre Köpfe hingen ließen, weil wieder einmal assyrische Tributeintreiber durch ihre Dörfer gezogen waren. Frauen, die weinten, weil ihre Söhne als Geiseln verschleppt worden waren. Kinder, die vor Hunger schwach waren, weil die Assyrer das beste Getreide mitgenommen hatten. Genug, sagte sich Fraortes. Er begann von Lagerfeuer zu Lagerfeuer zu gehen, von Stamm zu Stamm. Seine Botschaft war einfach. Allein sind wir schwach, zusammen sind wir unbesiegbar. Stellen Sie sich diese nächtlichen Versammlungen vor. Krieger, die jahrhundertelang Feinde gewesen waren, hörten einem Mann zu, der ihnen einen unmöglichen Traum verkaufte. Die Freiheit. Jahrzehnte vergingen. Die Meder lernten und warteten. Sie beobachteten, wie assyrische Armeen kämpften, studierten ihre Waffen, kopierten ihre Taktiken. In den Bergen übten medische Reiter im Geheimen neue Formationen. Schmiede arbeiteten Tag und Nacht, um bessere Schwerter und Pfeilspitzen zu schmieden. Unter König Kyaxares wurde aus dem Traum Realität. Stellen Sie sich diesen brillanten Strategen vor, wie er seine Armee neu organisierte. Nichts mehr chaotische Stammeshorden, sondern disziplinierte Einheiten. Bogenschützen, die ihre Pfeile wie tödlichen Regen vom Himmel fallen ließen. Kavallerie, die über die Schlachtfelder fegte, wie ein Sturm. Infanterie, die standhielt wie eine Mauer aus Stahl. Der Tag von Ninive war gekommen. Denken Sie an einen jungen medischen Soldaten, der zum ersten Mal die gewaltigen Mauern der assyrischen Hauptstadt sah. Mauern, die so hoch waren, dass sie den Himmel zu berühren schienen. Seine Hände zitterten, als er seinen Bogen spannte. Doch dann erinnerte er sich an die Geschichten seines Großvaters, an die Demütigungen, die sein Volk erduldet hatte. Seine Hände wurden ruhig. Als die Stadt fiel, weinten medische Krieger. Nicht vor Trauer, sondern vor Freude. Jahrhunderte der Unterdrückung waren zu Ende. Ein alter Medier kniete nieder und küsste die Erde. Meine Enkel werden frei sein, flüsterte er. Doch die Meder waren keine brutalen Eroberer. In Ekbatana, ihrer neuen Hauptstadt, entstanden Märkte, wo assyrische Flüchtlinge ihre Waren verkauften. Babylonische Gelehrte lehrten in medischen Schulen. Lydische Händler tranken Wein mit medischen Kaufleuten. Kyaxares verstand etwas Revolutionäres. Ein Reich überlebt nicht durch Angst, sondern durch Hoffnung. stellen Sie sich einen medischen Beamten vor, der durch die Straßen Ekbatanas ging und die verschiedenen Sprachen hörte, die bunten Gewänder sah, die unterschiedlichen Götter, die verehrt wurden. Das ist die Zukunft, dachte er. Nicht ein Volk, das alle anderen unterdrückt, sondern viele Völker, die zusammenleben. Doch im Süden wuchs ein neuer Träumer heran. Kyros von Persien war zunächst ein treuer Vasall, der jedes Jahr seine Tribute nach Ekbatana schickte. Aber in seinen Augen funkelte bereits das Feuer größerer Ambitionen. Die Meder hatten den Weg geebnet. Nun würde ein anderer ihn zu Ende gehen. Als die Perser schließlich die medische Herrschaft übernahmen, war es wie das Übergeben einer Fackel. Die Ideen blieben dieselben. Toleranz, Weisheit, die Kunst des Regierens durch Respekt statt Furcht. Die Meder hatten bewiesen, dass Bergbauern Imperien stürzen konnten. Ihre Erben würden beweisen, dass sie auch Imperien aufbauen konnten, die Jahrtausende überdauerten. Kyros der Große, Geburt eines Weltreichs. Stellen Sie sich einen jungen persischen Prinzen vor, der im Jahr 559 vor Christus durch die staubigen Straßen von Pasargadae wandelt. Kyros war gerade 20 Jahre alt geworden und hatte soeben die Krone seines kleinen Königreichs geerbt. Die Perser waren damals nichts weiter als Vasallen der mächtigen Meder, verpflichtet, jährlich Tribute nach Ekbatana zu senden. Doch in den Augen dieses jungen Mannes funkelte bereits das Feuer einer Vision, die die bekannte Welt für immer verändern würde. Denken Sie an Kyros, wie er jeden Morgen vor Sonnenaufgang aufstand und zu den Bergen blickte, die sein kleines Reich umgaben. Seine Berater flüsterten ihm zu: »Mein Herr, wir sind zu klein, um zu träumen.« Aber Kyros träumte dennoch. Er träumte von einem Reich, das sich von Meer zu Meer erstrecken würde, von Völkern, die in Frieden und Wohlstand leben könnten, von einer Welt ohne die brutale Tyrannei, die seine Vorfahren erduldet hatten. Die persische Armee war bescheiden, vielleicht 10.000 Mann, meist Bauern und Hirten, die ihre Pflüge gegen Schwerter getauscht hatten. Stellen Sie sich vor, wie Kyros diese einfachen Männer in der Morgendämmerung vor sich versammelte. »Freunde«, sagte er zu ihnen, »die Meder sehen uns als ihre Diener, aber ich sehe uns als ihre Erben.« Seine Worte waren wie Funken, die in trockenes Gras fielen. Im Jahr 550 vor Christus kam der entscheidende Moment. Astyages, der medische König, hatte genug von seinem aufmüpfigen Vasallen gehört. Eine gewaltige medische Armee marschierte südwärts, um den rebellischen Perser zur Raison zu bringen. Stellen Sie sich die Angst vor, die durch die persischen Reihen lief, als sie die Staubwolken am Horizont sahen, Tausende von medischen Reitern, deren Waffen in der Sonne blitzten. Aber dann geschah etwas Außergewöhnliches. Als die beiden Armeen aufeinander trafen, begannen medische Soldaten zu zögern. Diese Perser kämpften nicht wie verzweifelte Rebellen. Sie kämpften wie Männer, die an etwas Größeres glaubten. Einer nach dem anderen wechselten medische Krieger die Seiten. Ein alter medischer Veteran später erzählte: »Ich sah Kyros inmitten des Kampfes und er kämpfte nicht für Ruhm oder Gold. Er kämpfte für eine Idee. Nach seinem Sieg über die Meder hätte Kyros tun können, was jeder andere Eroberer getan hätte. Rache nehmen, plündern, die Besiegten versklaven. Stattdessen ritt er nach Ekbatana und verkündete etwas Unerhörtes. Die Meder sind nicht unsere Feinde, sie sind unsere Brüder.« Er behielt medische Adlige in ihren Positionen, respektierte ihre Traditionen und heiratete sogar in ihre königliche Familie ein. Denken Sie an einen babylonischen Kaufmann namens Belshazzar, der in Babylon die Nachrichten aus dem Osten hörte. Ein persischer König, der seine Feinde zu Freunden macht? Unmöglich. Doch als Kyros 539 vor Christus vor den Toren Babylons erschien, öffneten sich diese ohne einen einzigen Pfeilschuss. Die Babylonier begrüßten ihn als Befreier, nicht als Eroberer. Kyros' größte Innovation war nicht militärisch, sondern moralisch. Stellen Sie sich vor, wie er durch die eroberten Städte ging und verkündete: Jeder Mann soll seinen Gott verehren, wie er will. Jedes Volk soll seine Sprache sprechen. Jede Kultur soll blühen. In einer Welt voller Tyrannen war er ein Philosoph mit einem Schwert. In Babylon fand ein alter jüdischer Priester namens Esra Kyros in den Ruinen des Tempels, den Nebukadnezar zerstört hatte. Der Perser kniete neben ihm nieder und sagte leise: Erzählt mir von eurem Gott. Als Esra von Jahwe sprach, nickte Kyros nachdenklich. Dann sollt ihr nach Jerusalem zurückkehren und euren Tempel wieder aufbauen. Ich werde die Kosten übernehmen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch das Reich. In Lydien jubelten griechische Kolonisten, weil sie ihre Demokratie behalten durften. In Ägypten tanzten Priester, weil ihre Götter wieder verehrt werden konnten. Ein persischer Beamter schrieb damals: Unser König sammelt nicht Tribute, er sammelt Herzen. Doch Kyros war auch ein Realist. Als die wilden Massageten-Stämme jenseits des Oxus seine Grenzen bedrohten, zögerte er nicht, zu den Waffen zu greifen. Im Jahr 530 vor Christus führte er persönlich einen Feldzug gegen sie. Stellen Sie sich den alternden König vor, wie er ein letztes Mal seine Rüstung anlegte, wissend, dass dies seine letzte Schlacht sein könnte. In den windigen Steppen Zentralasiens fand Kyros seinen Tod. Die Königin der Massageten, Tomyris, kämpfte um die Freiheit ihres Volkes, genau wie er einst für die Freiheit der Perser gekämpft hatte. Als persische Boten seine Leiche nach Pasargadae brachten, weinten Menschen aller Völker. Ein griechischer Söldner sagte: Heute ist nicht nur ein König gestorben, heute ist eine Epoche zu Ende gegangen. Aber Kyros hatte mehr hinterlassen als nur ein Reich. Er hatte eine Idee in die Welt gesetzt, dass Macht mit Weisheit gepaart werden kann, dass Eroberung nicht Vernichtung bedeuten muss, dass ein wahrer König der Diener seines Volkes ist. Diese Idee würde seine Nachfolger inspirieren und ein Imperium schaffen, das von Griechenland bis Indien reichen würde. Der Traum eines jungen Prinzen aus Pasargadae war zur Blaupause für die Zukunft geworden. Das Achämenidenreich in seiner Blüte. Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Jahr 521 vor Christus am Tor des größten Palastes der Welt. Vor Ihnen erhebt sich ein goldener Komplex in all seiner Pracht, während eine endlose Prozession von Gesandten aus allen Ecken der bekannten Welt die breiten Stufen hinaufsteigt. Da ist ein nubischer Fürst mit Elfenbein und Gold, ein Häuptling aus dem Norden mit prächtigen Pferden, ein indischer Raja mit exotischen Gewürzen. Alle kommen sie, um einem Mann zu huldigen, der sich nicht nur König der Könige nennt, sondern es auch ist, Darius dem Großen. Denken Sie an Darius, wie er nur wenige Monate zuvor ein Reich am Rande des Chaos übernommen hatte. Der große Kyros war tot. Sein Sohn hatte sich in Ägypten umgebracht und ein falscher Magier hatte den Thron gestohlen. 6 junge persische Adlige, angeführt von Darius, schlichen sich in den Palast und ermordeten den Usurpator mit ihren Dolchen. Heute retten wir nicht nur den Thron, flüsterte Darius seinen Gefährten zu. Heute retten wir die Idee Persiens, aber ein Reich zu erben und es zu regieren sind 2 völlig verschiedene Dinge. Stellen Sie sich die Herausforderung vor. Ein Imperium, das sich über 3 Kontinente erstreckte, mit Dutzenden von Völkern, die verschiedene Sprachen sprachen, verschiedene Götter verehrten und verschiedene Träume hegten. Wie regiert man solch ein Ungeheuer, ohne dass es auseinanderfällt? Darius hatte eine revolutionäre Antwort: die Provinzen. Stellen Sie sich vor, wie er nachts in seinem Arbeitszimmer über Karten gebeugt saß und das Imperium in 20 verwaltbare Gebiete aufteilte. Jede Provinz würde von einem königlichen Gouverneur regiert, einem Mann, der sowohl lokale Autonomie als auch zentrale Kontrolle garantierte. Wir werden nicht herrschen wie Tyrannen, erklärte er seinem Rat, sondern wie weise Väter einer großen Familie. Ein junger Gouverneur erhielt die Kontrolle über die griechischen Städte an der Westküste. Denken Sie an seinen ersten Tag in der alten Hauptstadt. Die griechischen Kaufleute beobachteten ihn misstrauisch. Würde dieser Perser ihre Traditionen respektieren? Der Gouverneur versammelte sie auf dem Marktplatz. Eure Gesetze bleiben bestehen. Eure Götter werden geehrt. Euer Handel wird geschützt. Alles, was ich verlange, ist Loyalität gegenüber dem König der Könige. Das persische Postsystem war Darius' Meisterstück. Stellen Sie sich Reiter vor, die Tag und Nacht durch das Reich galoppierten und Nachrichten transportierten, die früher Monate gebraucht hätten. Von der Hauptstadt bis zur Westküste, 2500 Kilometer in nur 7 Tagen. Ein griechischer Reisender staunte, weder Schnee noch Regen, noch Hitze noch Dunkelheit hindern diese Boten daran, ihre Reise so schnell wie möglich zu vollenden. Der große Palast war Darius' stolzestes Projekt. Denken Sie an die Tausenden von Handwerkern aus allen Teilen des Reiches, die an diesem Wunder arbeiteten. Babylonische Steinmetze, ägyptische Maler, griechische Bildhauer, persische Zimmerleute. Ein alter persischer Arbeiter erzählte seinem Sohn, hier bauen wir nicht nur einen Palast, wir bauen ein Denkmal für die Einheit der Welt. Das große Frühlingsfest im Palast war ein Spektakel, das die Welt noch nie gesehen hatte. Stellen Sie sich vor, Delegationen aus 23 Nationen stiegen die Stufen hinauf, jede mit ihren charakteristischen Geschenken. Die Äthiopier brachten Straußenfedern und Elefantenstoßzähne, die Armenier führten ihre berühmten Pferde vor, die Babylonier trugen kunstvoll gewebte Teppiche. Heute verneigt sich die ganze Welt vor unserem König, notierte ein junger Hofbeamter ehrfürchtig. Darius war aber mehr als nur ein Verwalter, er war ein Visionär. Seine Handelsreformen öffneten die Märkte von Indien bis Griechenland. Seine Währung wurde zur ersten internationalen Münze der Geschichte. Seine Gesetze, basierend auf den Prinzipien der Toleranz, schützten die Schwachen vor den Mächtigen. Doch 499 vor Christus begann ein Konflikt, der das Schicksal des Reiches bestimmen sollte. In den griechischen Städten der Westküste flackerte Rebellion auf. Ein junger Grieche stand vor Darius. Majestät, diese Rebellen gefährden die Ordnung. Darius nickte nachdenklich. Dann werden wir sie daran erinnern, was es bedeutet, das mächtigste Reich der Welt herauszufordern. Was als lokaler Aufstand begann, würde zu einem Krieg werden, der Ost und West für Generationen prägen sollte. Aber in diesen goldenen Jahren unter Darius hatte das persische Reich seinen Höhepunkt erreicht. Ein multikulturelles Wunder, das bewies, dass verschiedene Völker in Harmonie leben konnten. Es war der Traum von Kyros, verwirklicht durch die Genialität von Darius. Hier war nicht nur ein Reich entstanden, sondern eine Idee. Die Idee, dass Größe nicht durch Unterdrückung, sondern durch Weisheit und Gerechtigkeit erreicht wird. Persien gegen Griechenland. Kampf der Welten. Stellen Sie sich einen heißen Sommertag im Jahr 499 vor Christus vor. In den griechischen Städten an der Westküste des Persischen Reiches steigt Rauch auf, während Rebellen die persischen Garnisonen angreifen. Was als lokaler Aufstand begann, würde zu einem Krieg werden, der zwei Welten aufeinanderprallen ließ. Das größte Reich der Geschichte gegen eine Handvoll trotziger Stadtstaaten. Ost gegen West, Monarchie gegen Demokratie. In seinem Palast empfing König Darius die Nachricht mit eisiger Ruhe. Die Griechen hatten es gewagt, seine Autorität herauszufordern. Und schlimmer noch, Athen hatte den Rebellen geholfen. Zeus, betete er, während er einen Pfeil gen Himmel richtete, vergib mir nicht, mich an den Athenern zu rächen. Von diesem Tag an befahl er seinem Diener, ihm täglich beim Abendessen zu sagen, Herr, gedenke der Athener. Die erste persische Expedition war ein Desaster. Stellen Sie sich vor, wie Hunderte von Kriegsschiffen in einem Sturm vor dem heiligen Berg versanken. Persische Matrosen kämpften gegen die tobenden Wellen, während ihre Träume von einer schnellen Eroberung Griechenlands in den Fluten verschwanden. Das Meer selbst schien gegen das persische Reich zu kämpfen. Doch Darius gab nicht auf. Im Jahr 490 landete eine neue persische Armee auf der Ebene von Marathon, nur wenige Kilometer von Athen entfernt. Dort warteten 10.000 Athener unter ihrem General Miltiades, eine winzige Streitmacht gegen die persische Übermacht. Was folgte, widersprach allen militärischen Regeln der Zeit. Denken Sie an den Moment, als Miltiades den Befehl zum Angriff gab. Die griechische Phalanx rannte über das Schlachtfeld und durchbrach die persischen Linien. Die Perser, verwirrt von dieser unkonventionellen Taktik, sahen ihre Flanken zusammenbrechen. In wenigen Stunden war die mächtigste Armee der Welt geschlagen. Ein Bote lief die 40 Kilometer nach Athen. "Wir haben gesiegt", seine letzten Worte, bevor er tot zusammenbrach. 10 Jahre später kam Xerxes, Darius' Sohn, mit der größten Armee, die die Welt je gesehen hatte. Stellen Sie sich diese gigantische Prozession vor. Über 1 Million Soldaten aus allen Ecken des Reiches, die über Pontonbrücken den Hellespont überquerten. Als ein Sturm die ersten Brücken zerstörte, befahl Xerxes in seiner Hybris, das Meer auszupeitschen und mit Ketten zu fesseln. "Du salzige Flut", ließ er verkünden, "dein Herr bestraft dich für deine Ungerechtigkeit." Bei den Thermopylen wartete König Leonidas mit 300 Spartanern auf den persischen Koloss. Als ein persischer Gesandter drohte, "Unsere Pfeile werden die Sonne verdunkeln", antwortete der Spartanerkönig gelassen, "Dann werden wir im Schatten kämpfen." 3 Tage lang hielten diese wenigen Männer das gesamte persische Heer auf. Ein Opfer, das ganz Griechenland Zeit gab, sich zu organisieren. Als die Spartaner schließlich fielen, fanden die Perser etwas Unbezahlbares. Den Beweis, dass sie nicht unbesiegbar waren. Stellen Sie sich vor, wie ein persischer Offizier auf die Leichen starrte und flüsterte: "Was für Männer sind das, die lieber sterben als fliehen?" Diese Frage sollte Xerxes bis zum Ende des Feldzugs verfolgen. Bei der Seeschlacht von Salamis erlebte Xerxes seine größte Demütigung. Von einem Thron auf einem Berg aus beobachtete er, wie seine gewaltige Flotte von den wendigen griechischen Schiffen versenkt wurde. Der athenische Admiral Themistokles hatte ihn in die enge Meerenge gelockt, wo die persischen Schiffe zu groß und unbeweglich waren. Schiff um Schiff versank vor den Augen des Königs der Könige. Denken Sie an Xerxes in dieser Nacht, ein Mann, der sich für einen Gott gehalten hatte und nun zusehen musste, wie sein Reich gedemütigt wurde. Die Rückreise nach Persien war ein Marsch der Schande. Was als glorreiche Eroberung begonnen hatte, endete als Flucht. Ein überlebender persischer Kapitän sagte später: "Die Götter kämpften für die Griechen. Die Kriege dauerten noch Jahrzehnte, aber der Mythos persischer Unbesiegbarkeit war zerbrochen." Bei weiteren großen Schlachten erlitten die Perser vernichtende Niederlagen. Die griechischen Stadtstaaten, einst zerstritten und schwach, hatten bewiesen, dass Einheit und Entschlossenheit mächtiger sein konnten als die größten Armeen. Diese Kriege veränderten beide Welten für immer. Die Griechen erkannten ihre Stärke und begründeten das goldene Zeitalter Athens. Die Perser lernten die Grenzen ihrer Macht kennen und wandten sich nach Osten, wo weniger trotzige Völker warteten. Der Kampf zwischen Ost und West hatte gezeigt, dass Größe allein nicht ausreicht. Manchmal siegt der Geist über die Masse, die Idee über die reine Macht. Am Ende war es mehr als nur ein Krieg zwischen Nationen. Es war ein Kampf zwischen 2 Weltanschauungen, 2 Arten zu leben und zu denken. Beide Seiten gingen verändert aus diesem Konflikt hervor, und die Welt war nie wieder dieselbe. Alexander und das Ende einer Ära. Stellen Sie sich einen jungen Mann vor, der im Jahr 336 vor Christus am Grab seines ermordeten Vaters steht. Alexander von Makedonien war gerade 20 Jahre alt geworden und hatte soeben ein kleines, raues Königreich im Norden Griechenlands geerbt. Die meisten Griechen betrachteten die Makedonier als Barbaren, Bergbewohner, die kaum zivilisiert waren, Doch dieser junge König hatte von seinem Vater Philipp mehr als nur eine Krone geerbt. Er besaß die beste Armee der Welt und einen Traum, der größer war als alles, was die Menschheit bisher gewagt hatte. Alexander war kein gewöhnlicher Herrscher. Sein Lehrer war Aristoteles gewesen, der größte Philosoph seiner Zeit, der ihm beigebracht hatte, dass Wissen Macht bedeutet. Doch Alexander träumte nicht nur von Büchern und Weisheit, er träumte von der Eroberung der bekannten Welt. Denken Sie an ihn, wie er die Ilias las, Homers Epos über den Trojanischen Krieg, und sich selbst als neuen Achilles sah. Die griechischen Stadtstaaten lachten über den makedonischen Barbaren. Als sie hörten, dass Philipp tot war, erklärten sie Alexanders Herrschaft für beendet. Theben rebellierte offen. Alexanders Antwort war verheerend. Er zerstörte die Stadt vollständig und verkaufte die Überlebenden in die Sklaverei. Die Botschaft war klar, dieser junge König war nicht zu unterschätzen. Im Jahr 334 stand Alexander am Hellespont und blickte nach Asien hinüber. Dort lag das Persische Reich, das mächtigste und reichste Reich der Geschichte, das sich von Indien bis Ägypten erstreckte. Seine Generäle fragten ihn: Herr, warum wollen wir das größte Reich der Welt angreifen? Alexander antwortete einfach: Weil es da ist. Stellen Sie sich vor, wie 35.000 makedonische und griechische Soldaten ihre Schiffe bestiegen, um das Unmögliche zu wagen. Viele würden ihre Heimat nie wieder sehen, aber alle glaubten an ihren König. Alexander hatte ihnen versprochen, dass sie nicht nur Soldaten, sondern Helden werden würden. Am Granikos-Fluss traf Alexander zum ersten Mal auf eine persische Armee. König Darius III. Hatte einen lokalen Satrapen geschickt, um diesen lästigen Eindringling zu vertreiben. Doch als die Schlacht endete, lag das Schlachtfeld voller persischer Leichen. Alexander hatte persönlich die Kavallerie angeführt und beinahe sein Leben verloren. »So kämpft ein König«, sagten seine Soldaten ehrfürchtig. Bei Issos trafen die beiden Könder direkt aufeinander. Der junge makedonische Barbar gegen den König der Könige. Darius führte 100.000 Mann, Alexander nur die Hälfte. Doch als die Schlacht endete, war es Darius, der floh, und seine Familie fiel in Alexanders Hände. Stellen Sie sich die Demütigung vor, der mächtigste Herrscher der Welt, der vor einem 20-Jährigen davonrannte. Die Belagerung von Tyros bewies Alexanders unbeugsamen Willen. Die Inselstadt galt als uneinnehmbar. Doch Alexander baute einen Damm durchs Meer. 7 Monate dauerte es, aber Tyros fiel. In Ägypten wurde er als Befreier gefeiert und von den Priestern zum Pharao gekrönt. Bei Gaugamela stellte Darius seine größte Armee auf. Über 1 Million Krieger aus allen Teilen des Reiches. Das Schlachtfeld war so groß, dass es den ganzen Horizont füllte. Doch Alexander fand eine Schwachstelle in der persischen Formation und durchbrach sie mit einem keilförmigen Angriff. Als Darius wieder floh, war das Achämenidenreich dem Untergang geweiht. In Persepolis stand Alexander vor den brennenden Ruinen der großen Paläste. In einem Rausch hatte er sie zerstören lassen. Doch als das Feuer erlosch, weinte er. Er erkannte, dass er etwas Einzigartiges vernichtet hatte. Alexanders größte Vision war revolutionär. Er wollte nicht nur erobern, sondern Ost und West zu einer neuen Welt vereinen. Er heiratete persische Prinzessinnen, übernahm persische Bräuche und ermutigte seine Soldaten, dasselbe zu tun. Seine makedonischen Veteranen waren entsetzt, aber Alexander träumte von einem Reich, in dem alle Völker gleichberechtigt waren. In Babylon starb Alexander 33 vor Christus, im Alter von nur 32 Jahren. Sein Reich zerfiel sofort, doch seine Idee überlebte. Er hatte das persische Reich zerstört, aber gleichzeitig eine neue Welt geboren, eine hellenistische Zivilisation, in der griechische und orientalische Kulturen verschmolzen und die Grundlage für alles legten, was folgen würde. Die Parther, Erben des persischen Erbes. Stellen Sie sich die weiten Steppen östlich des Kaspischen Meeres vor, wo der Wind endlos über das Grasland weht und nur das Donnern von Pferdehufen die Stille durchbricht. Hier, in einer Welt, die die zivilisierten Völker für das Ende der Erde hielten, entstand ein neues Reich, das Rom jahrhundertelang das Fürchten lehrte und bewies, dass das persische Erbe nicht mit Alexander gestorben war. Nach Alexanders Tod war sein riesiges Reich unter seinen griechischen Generälen aufgeteilt worden. Diese fremden Herrscher blieben jedoch Außenseiter in einem fremden Land. Ihre Macht konzentrierte sich auf wenige Städte, während das Hinterland unruhig blieb. In den östlichen Provinzen warteten die lokalen Stammesführer auf ihre Chance zur Rache. Denken Sie an einen parthischen Häuptling namens Arsaces, der einen verwegenen Entschluss fasste. Die griechischen Herrscher waren mit Kämpfen im Westen beschäftigt, ihre Garnisonen schwach und unvorbereitet. Mit einer Handvoll Reiter überfiel er die lokale Festung und erklärte sich zum König. Was als lokale Rebellion begann, würde zu einem Reich werden, das fast 500 Jahre bestehen sollte. Die Parther kämpften anders als alle anderen Völker. Stellen Sie sich ihre berühmte Taktik vor, Tausende von Bogenschützen zu Pferd, die wie ein Sturm über das Schlachtfeld fegten, ihre Pfeile abschossen und wieder verschwanden, bevor der Feind reagieren konnte. Ihr Trick war genial. Sie schossen Pfeile rückwärts ab, während sie scheinbar flohen. Diese Taktik brachte selbst römische Legionen zur Verzweiflung. Unter den großen Königen erreichten die Parther ihre erste Größe. Sie eroberten die alten persischen Gebiete zurück und machten die antike Residenz wieder zu ihrer Hauptstadt. Die griechischen Städte kapitulierten eine nach der anderen, denn die Parther boten ihnen etwas, was die fremden Herrscher nicht konnten: Respekt für ihre Traditionen. Rom bemerkte diese neue Macht erst, als es zu spät war. Einer der reichsten Männer Roms führte eine gewaltige Armee nach Osten und traf auf parthische Reiter. Stellen Sie sich die Verzweiflung der römischen Legionäre vor, als Tausende von Pfeilen auf sie herabregneten, während die parthischen Reiter wie Geister in der Wüste verschwanden und wieder auftauchten. Der römische General starb mit 20.000 seiner Soldaten, und ihre vergoldeten Feldzeichen wurden als Trophäen in die parthische Hauptstadt gebracht. Die parthische Gesellschaft war ein faszinierendes Gemisch aus nomadischen Traditionen und persischer Zivilisation. Die Könige regierten nicht als absolute Herrscher, sondern teilten die Macht mit mächtigen Adelsfamilien. Denken Sie an die großen Feste in der Hauptstadt, wo parthische Adlige in seidenen Gewändern neben römischen Gesandten saßen und über Handel und Politik verhandelten. Das Reich wurde zu einem Schmelztiegel der Kulturen. Griechische Künstler schufen Statuen für parthische Paläste, babylonische Gelehrte lehrten in parthischen Schulen und Kaufleute brachten Seide aus China und Gewürze aus Indien. Die berühmte Seidenstraße lief direkt durch parthisches Territorium und die Könige wurden reich durch Zölle und Handel. Doch die größte Leistung der Parther war kulturell. Sie bewahrten und erneuerten das persische Erbe, das Alexander zu zerstören versucht hatte. Zoroastrische Tempel erblühten wieder, persische Sprache und Literatur wurden wiederbelebt. Wir sind die Brücke zwischen dem, was war, und dem, was sein wird, schrieb ein parthischer Dichter. Jahrhundertelang kämpften Parther und Römer um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Römische Kaiser kamen und gingen, aber das Partherreich blieb bestehen. Verschiedene Kaiser führten Krieg gegen die Parther, doch auch sie konnten sie nicht bezwingen. Die Parther hatten Rom gezeigt, dass es Grenzen gab, die selbst die mächtigsten Legionen nicht überschreiten konnten. Doch mit der Zeit zeigten sich Risse im parthischen Gefüge. Die großen Adelsfamilien kämpften um die Macht. Das Reich zersplitterte in Bürgerkriege. Stellen Sie sich vor, wie ein persischer Prinz aus dem Süden diese Schwäche erkannte und seine Chance ergriff. Er stammte aus Fars, der alten Heimat der Achämeniden, und träumte von einer Wiederherstellung des antiken persischen Glanzes. Als dieser Prinz sich schließlich gegen den letzten Partherkönig erhob und ihn besiegte, war es wie das Ende eines Kapitels und der Beginn eines neuen. Die Parther verschwanden von der Weltbühne, Doch ihr Erbe blieb bestehen. Sie hatten bewiesen, dass das persische Reich nicht tot war, sondern nur geschlummert hatte. Sie hatten eine Brücke gebaut zwischen der antiken Welt und der neuen Ära, die kommen sollte. Eine Brücke aus Mut, Tradition und der unsterblichen persischen Seele. Die Sassaniden, letztes vorislamisches Imperium. Stellen Sie sich einen jungen persischen Prinzen vor, der im Jahr 224 nach Christus in den rauchigen Ruinen von Ktesiphon steht. Ardaschir, Sohn eines lokalen Herrschers aus der Provinz Fars, hatte soeben das mächtige Partherreich gestürzt und sich zum neuen König der Könige gekrönt. Doch dies war mehr als nur ein Dynastiewechsel. Es war die Wiedergeburt des persischen Traums. Die Sassaniden betrachteten sich als die wahren Erben von Kyros und Darius, bestimmt dazu, die Größe des antiken Persiens wiederherzustellen. Ardaschir war besessen von der Vergangenheit. In seinem Palast hingen Karten des alten Achämenidenreichs und er träumte davon, jedes verlorene Territorium zurückzuerobern. »Wir sind keine Parther«, verkündete er vor seinem Hofstaat. »Wir sind Perser und diese Welt gehört uns von Rechts wegen.« Seine ersten Eroberungen führten ihn nach Mesopotamien und Iran, doch sein wahres Ziel lag weiter westlich, das mächtige Römische Reich. Die Römer unterschätzten diese neue persische Dynastie zunächst völlig. Stellen Sie sich die Überraschung des Kaisers Alexander Severus vor, als Nachrichten aus dem Osten eintrafen. Ein unbekannter persischer Prinz behauptete, Herr über die alten Gebiete des Xerxes zu sein. Doch als sassanidische Armeen römische Grenzen überrannten, erkannte Rom, dass ein neuer und gefährlicher Feind entstanden war. Unter Shapur I. erreichte das Sassanidenreich seinen ersten großen Triumph. Dieser charismatische König führte persische Armeen tief ins römische Territorium und errang einen unglaublichen Sieg. Er nahm den römischen Kaiser Valerian gefangen. Denken Sie an die Demütigung. Der Herrscher der halben Welt, gefesselt und gedemütigt vor einem persischen Thron. Shapur ließ diesen Triumph in Stein meißeln. Und die Reliefs von Naqsh-e Rostam zeigen noch heute den knienden römischen Kaiser. Das Sassanidenreich war mehr als nur eine Militärmacht. Es war eine kulturelle Renaissance. Die Könige förderten Kunst, Wissenschaft und Literatur mit einer Leidenschaft, die an das goldene Zeitalter Athens erinnerte. In den Palästen von Ktesiphon und Isfahan entstanden Meisterwerke der Architektur, während persische Gelehrte griechische Philosophie ins Mittelpersische übersetzten und indische Mathematik mit persischer Astronomie verbanden. Stellen Sie sich die prachtvollen Höfe vor, wo seidengekleidete Adlige über Poesie und Politik diskutierten. Die sassanidische Kultur beeinflusste alles von der Kleidung bis zur Musik. Europäische Könige kopierten persische Gewänder, und das Schachspiel, eine persische Erfindung, eroberte die Welt. Ein byzantinischer Gesandter schrieb ehrfürchtig, dieser Hof übertrifft alles, was wir in Konstantinopel haben. Der Zoroastrismus erlebte unter den Sassaniden seine größte Blüte. Die Könige erklärten die Religion Zarathustras zur Staatsreligion und erbauten Feuertempel in allen Ecken des Reiches. Denken Sie an die heiligen Flammen, die Tag und Nacht brannten, Symbole des ewigen Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Diese Religion lehrte radikale Ideen, die Gleichheit aller Menschen vor Gott, die Bedeutung guter Taten und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Doch die Sassaniden mussten an zwei Fronten kämpfen. Im Westen führten sie jahrhundertelange Kriege gegen das Byzantinische Reich. Im Osten verteidigten sie ihre Grenzen gegen nomadische Stämme aus Zentralasien. Kaiser Heraklius und Chosrau II. Führten einen 20-jährigen Krieg, der beide Reiche erschöpfte und sie für neue Bedrohungen anfällig machte. Chosrau II., genannt der Siegreiche, war vielleicht der größte Sassanidenkönig. Seine Armeen eroberten Ägypten, Syrien und sogar Teile Anatoliens. Stellen Sie sich vor, wie persische Banner über den Mauern Jerusalems wehten. Zum ersten Mal seit Alexander waren die Perser wieder Herren des Nahen Ostens. Doch dieser Triumph war kurzlebig. Heraklius startete einen Gegenangriff, der das Sassanidenreich in seinen Grundfesten erschütterte. Die endgültige Katastrophe kam aus einer unerwarteten Richtung. In den Wüsten Arabiens hatte ein Kaufmann namens Mohammed eine neue Religion verkündet. Und seine Anhänger überrannten mit einer Geschwindigkeit und Entschlossenheit die zivilisierte Welt, die niemand für möglich gehalten hatte. Die Schlacht von Qadisiyya im Jahr 636 besiegelte das Schicksal der Sassaniden. Rustam, der letzte große persische General, fiel im Kampf und mit ihm starb ein Jahrtausend persischer Unabhängigkeit. Der letzte Sassanidenkönig, Yazdegerd III., floh von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, von Stadt zu Stadt, immer verfolgt von den unbarmherzigen arabischen Reitern. In einer Mühle bei Merv fand er schließlich den Tod, ermordet von einem Müller für die wenigen Goldmünzen, die er noch besaß. Mit ihm endete nicht nur eine Dynastie, sondern eine ganze Ära. Der Sturm des Islam. Stellen Sie sich die brennende Wüste Arabiens vor, wo um das Jahr 610 nach Christus ein Kaufmann namens Mohammed eine Vision hatte, die die Welt für immer verändern sollte, während das mächtige persische Reich und Byzanz sich in endlosen Kriegen erschöpften, entstand in den scheinbar bedeutungslosen Sandwüsten eine Bewegung, die beide Supermächte hinwegfegen würde, wie ein Sturm über die Dünen. Die Araber waren den zivilisierten Völkern lange Zeit als primitive Beduinen erschienen, Nomaden, die in der Wüste um Wasserlöcher kämpften. Doch Mohammed hatte diese verstreuten Stämme mit einer mächtigen Idee vereint. Es gibt nur einen Gott und alle Gläubigen sind Brüder. Diese simple Botschaft verwandelte chaotische Stammeskämpfer in eine unaufhaltsame Streitmacht. Denken Sie an den Moment im Jahr 632, als Mohammed starb und seine Anhänger vor einer schicksalhaften Entscheidung standen. Sollten sie in die alten Stammesstreitigkeiten zurückfallen oder den Weg ihres Propheten fortsetzen? Die Antwort war klar: Der Glaube war stärker als alte Traditionen. Binnen weniger Jahre blickten muslimische Armeen über die Grenzen Arabiens hinaus. Das persische Reich bot ein verlockendes Ziel. Nach dem langen Krieg mit den Römern war es militärisch erschöpft und politisch gespalten. Stellen Sie sich vor, wie die ersten arabischen Reiter die fruchtbaren Ebenen Mesopotamiens erblickten. Ein Paradies im Vergleich zu ihren kargen Wüsten. Sie kamen nicht als Räuber, sondern als Gläubige mit einer Mission. Die ersten Zusammenstöße waren verheerend für die Perser. Ihre schwer gepanzerten Reiter, jahrhundertelang der Schrecken ihrer Feinde, brachen unter dem Ansturm der fanatischen Wüstenkrieger zusammen. Die Araber kämpften anders, schnell, beweglich und ohne Furcht vor dem Tod. Das Paradies liegt unter den Schatten der Schwerter, war ihr Schlachtruf. Doch der entscheidende Moment kam bei der großen Schlacht von Qadisiyya im Jahr 636. Stellen Sie sich diese Konfrontation vor. Die letzte große persische Armee gegen die muslimischen Invasoren. 3 Tage dauerte die Schlacht. Doch als ein Sandsturm über das Feld fegte und der persische General fiel, brach der Widerstand zusammen. Das Ende des persischen Widerstands hatte begonnen. Der Sturm auf die persische Hauptstadt war ein Moment von welthistorischer Bedeutung. Stellen Sie sich vor, wie arabische Krieger durch die prächtigen Paläste wandelten und den unvorstellbaren Reichtum bestaunten. Teppiche aus Seide und Gold, Throne aus Elfenbein, Bibliotheken voller Weisheit. Wir sahen Dinge, von denen wir nicht einmal geträumt hatten, schrieb ein arabischer Chronist. Doch die Muslime kamen nicht nur als Zerstörer. Ihr Anführer hatte klare Anweisungen gegeben. Behandelt die Besiegten gerecht, respektiert ihre Religionen, schützt ihre Gelehrten. Die Zoroastrier konnten ihre Religion gegen Zahlung einer Steuer weiter praktizieren. Dies war Eroberung, aber auch Toleranz. Der letzte persische König führte einen verzweifelten Kampf um sein Erbe. Von Schlacht zu Schlacht getrieben, von Stadt zu Stadt gehetzt, sah er sein tausendjähriges Reich unter seinen Füßen zerbröseln. Bei der letzten großen Schlacht verloren die Perser ihre finale Armee. Unsere Ahnen herrschten über die Welt und wir können nicht einmal unser eigenes Land verteidigen, klagte ein persischer Adliger. Die Flucht des Königs endete tragisch in einer entlegenen Mühle, wo er 651 für seine wenigen verbliebenen Schätze ermordet wurde. Mit seinem Tod endete nicht nur eine Dynastie, sondern auch das letzte vorislamische persische Reich. Ein Jahrtausend persischer Unabhängigkeit war zu Ende gegangen. Doch was folgte, war nicht die Vernichtung der persischen Kultur, sondern ihre Transformation. Stellen Sie sich vor, wie persische Adlige den Islam annahmen und zu Ministern der neuen Herrscher wurden, wie persische Gelehrte ihre Weisheit in die neue Religion einbrachten, wie persische Handwerker islamische Paläste schmückten. Der Islam eroberte Persien, aber Persien eroberte auch den Islam. Die arabische Eroberung war mehr als nur ein militärischer Sieg. Sie war eine kulturelle Revolution. Zwei große Zivilisationen trafen aufeinander und verschmolzen zu etwas Neuem. Denken Sie an einen persischen Gelehrten, der zum ersten Mal den Koran las und erkannte, dass diese neue Religion Elemente seiner eigenen zoroastrischen Traditionen enthielt. Oder an einen arabischen Krieger, der persische Poesie hörte und von ihrer Schönheit überwältigt wurde. Das Ergebnis war eine islamisch-persische Synthese, die für Jahrhunderte die Entwicklung der muslimischen Welt prägen sollte. Persische Verwalter organisierten das neue Reich, persische Dichter schrieben in arabischer Sprache, persische Ideen formten die islamische Philosophie. Der Sturm des Islam hatte das alte Persien hinweggefegt, aber aus seiner Asche sollte etwas noch Großartigeres entstehen, eine Zivilisation, die Ost und West, Glauben und Wissen, Tradition und Innovation auf einzigartige Weise verband. Persien unter den Kalifen. Stellen Sie sich einen persischen Adligen vor, der im Jahr 660 nach Christus durch die Straßen seiner Heimatstadt wandelt und kaum glauben kann, was er sieht. Arabische Soldaten patrouillieren dort, wo einst persische Garde marschierte. In den Tempeln, wo das heilige Feuer tausend Jahre gebrannt hatte, erklingen nun die Rufe der muslimischen Gebete. Das große persische Reich war gefallen, doch das war erst der Beginn einer neuen Geschichte. Der Geschichte davon, wie die Eroberten ihre Eroberer eroberten. Die ersten Jahre nach der arabischen Invasion waren chaotisch. Denken Sie an die Verwirrung in den persischen Städten. Neue Herrscher mit fremder Sprache und fremder Religion diktierten plötzlich Gesetze, die niemand verstand. Viele persische Adlige flohen nach Indien oder in entlegene Bergregionen. Doch andere blieben und begannen, sich an die neue Realität anzupassen. Die arabischen Eroberer standen vor einem gewaltigen Problem. Sie hatten das größte und reichste Reich ihrer Zeit erobert. Aber sie waren eine winzige Minderheit. Stellen Sie sich vor, wenige hunderttausend Araber herrschten über Millionen von Persern, die über Jahrhunderte alte Traditionen der Verwaltung, Kunst und Wissenschaft verfügten. Die Araber brauchten diese Perser mehr, als sie zugeben wollten. Zunächst versuchten die neuen muslimischen Herrscher, alles Persische zu unterdrücken. Arabisch wurde zur einzigen Amtssprache erklärt. Persische Bräuche wurden verboten und wer Karriere machen wollte, musste nicht nur den Islam annehmen, sondern auch arabische Namen und Kleidung übernehmen. Ein persischer Chronist klagte, sie wollen uns zu Arabern machen, aber unsere Seelen bleiben persisch. Doch langsam begann sich das Blatt zu wenden. Die Kalifen in der fernen Hauptstadt erkannten, dass sie ohne persisches Wissen nicht regieren konnten. Persische Beamte, die jahrhundertelang Verwaltung perfektioniert hatten, wurden wieder in ihre Ämter eingesetzt. Persische Ärzte heilten arabische Prinzen. Persische Ingenieure bauten arabische Paläste. Persische Gelehrte übersetzten griechische Philosophie ins Arabische. denken sie an einen jungen Perser namens Ibn al-Mukaffa, der im 8. Jahrhundert lebte. Er hatte den Islam angenommen und einen arabischen Namen gewählt, doch heimlich übersetzte er alte persische Weisheitsschriften ins Arabische. Seine Fabeln und Geschichten wurden zu Klassikern der arabischen Literatur, aber ihre Seele blieb zutiefst persisch. "Ich trage arabische Kleider", schrieb er einmal, "aber ich träume auf Persisch." Die persische Sprache selbst erwies sich als unzerstörbar. Obwohl Arabisch die offizielle Sprache war, sprachen die Menschen weiterhin Persisch zu Hause. Persische Dichter begannen, ihre Verse heimlich aufzuschreiben und zu sammeln. In versteckten Ecken persischer Häuser erzählten Großväter ihren Enkeln die alten Geschichten von den großen Königen und Helden. Stellen Sie sich vor, wie sich die Machtverhältnisse langsam verschoben. Die Kalifen in Bagdad umgaben sich immer mehr mit persischen Beratern. Persische Familien wie die Barmakiden wurden so mächtig, dass sie praktisch das Reich regierten. Ein arabischer Adliger beschwerte sich: "Die Perser sind unsere Gefangenen geworden, aber sie führen uns an der Nase herum." Die persische Kultur begann, den Islam von innen heraus zu verändern. Persische Vorstellungen von Königtum, Höflichkeit und Kunst durchdrangen die muslimische Welt. Die prächtigen Paläste von Bagdad wurden nach persischen Vorbildern gebaut. Persische Gärten schmückten arabische Residenzen und persische Etikette bestimmte das Hofleben. Besonders in der Religion zeigten sich persische Einflüsse. Viele Perser, die den Islam annahmen, brachten ihre eigenen spirituellen Traditionen mit. Der mystische Islam, der Sufismus, war stark von persischen Ideen geprägt. Persische Konzepte von der Seele, von Licht und Finsternis, von der Sehnsucht nach dem Göttlichen verschmolzen mit arabischen Glaubensvorstellungen. Am Ende des 8. Jahrhunderts war das Kalifat zwar noch immer formal arabisch, aber kulturell war es stark persisch geworden. Stellen Sie sich einen Besucher aus Mekka vor, der nach Bagdad kam und staunte: "Ist das noch ein arabisches Reich? Hier sprechen sie persisch, essen persische Speisen und folgen persischen Sitten." Die große Wende kam 820 nach Christus, als persische Dynastien begannen, ihre Unabhängigkeit zu erklären. Was mit der arabischen Eroberung als Ende der persischen Geschichte erschienen war, erwies sich als Neuanfang. Die Perser hatten gelernt, dass man nicht immer mit dem Schwert kämpfen muss. Manchmal kann man durch Weisheit, Geduld und kulturelle Überlegenheit siegen. Das Kalifat hatte Persien erobert, aber Persien hatte das Kalifat verwandelt. Aus dieser Verschmelzung würde eine neue persische Renaissance entstehen, die der Welt zeigen sollte, dass manche Völker unsterblich sind. Nicht, weil sie nie fallen, sondern weil sie immer wieder auferstehen. Das persische Renaissance. Stellen Sie sich einen jungen persischen Dichter vor, der im Jahr 1010 nach Christus an seinem Schreibtisch sitzt und die letzten Verse eines Meisterwerks vollendet, das die Welt für immer verändern wird. Ferdowsi heißt er, und sein Shahnameh, das Buch der Könige, ist mehr als nur ein Gedicht. Es ist die Wiedergeburt der persischen Seele nach 200 Jahren arabischer Herrschaft. "Ich habe ein Denkmal aus Worten errichtet", schreibt er stolz, "das länger bestehen wird als Paläste aus Stein." Nach Jahrhunderten der Unterdrückung war das Unmögliche geschehen. Persien war wieder erwacht. Es begann in den östlichen Provinzen des Kalifats, wo lokale Gouverneure begannen, sich unabhängig zu verhalten. Diese Männer trugen arabische Titel und sprachen in der Öffentlichkeit Arabisch. Doch zu Hause erzählten sie ihren Kindern Geschichten von den alten persischen Königen. Denken Sie an Tahir, einen persischen General im Dienst des Kalifen, der 821 die Kontrolle über die östlichen Gebiete übernahm. Offiziell war er noch immer ein treuer Diener von Bagdad. Doch in Wahrheit baute er sein eigenes kleines Reich auf. "Ich diene dem Kalifen", sagte er diplomatisch, "aber ich regiere nach persischen Sitten." Es war der Beginn einer stillen Revolution. Die Samaniden, eine persische Dynastie, die in den Bergen entstanden war, gingen noch weiter. Stellen Sie sich vor, wie Sie Ihre Hauptstadt schmückten. Nicht mit arabischen Kalligraphien, sondern mit persischen Wandmalereien, die die alten Helden zeigten. In ihren Palästen erklang wieder persische Musik, wurden persische Gedichte rezitiert und die alte Sprache wurde zur Hofsprache erhoben. Der entscheidende Moment kam, als die Samaniden begannen, persische Literatur zu fördern. Jahrhundertelang hatten Dichter ihre Verse nur im Geheimen geschrieben, aus Furcht vor arabischen Zensoren. Doch nun entstanden richtige Dichterschulen, wo junge Talente die alte Kunst der persischen Poesie erlernten. Unsere Sprache soll wieder singen, verkündete ein Samanidenfürst. Rudaki gilt als der erste große Dichter dieser neuen Ära. Stellen Sie sich diesen blinden Sänger vor, wie er an den Höfen auftrat und seine Verse vortrug. Seine Worte waren wie Zauber. Sie weckten Erinnerungen an eine Zeit, als Persien groß war, als persische Könige die Welt regierten. Ich singe nicht nur von der Vergangenheit, sagte er. Ich singe von der Zukunft. Doch das größte Wunder dieser Renaissance war die Wiederentdeckung der persischen Geschichte. Jahrhundertelang hatten arabische Chronisten die persische Vergangenheit ignoriert oder verfälscht. Nun begannen persische Gelehrte, die alten Geschichten zu sammeln und aufzuschreiben. Sie fanden vergessene Manuskripte in versteckten Bibliotheken, befragten alte Männer, die noch die mündlichen Überlieferungen kannten. Firdausi war der größte unter diesen Geschichtensammlern. 30 Jahre lang arbeitete er an seinem Shahnameh, einem gewaltigen Epos von 60.000 Versen. Denken Sie an ihn, wie er Tag für Tag schreibt. Die Geschichten von Kyros und Darius, von Rostam und anderen Helden wieder zum Leben erweckt. Die Araber haben unsere Städte erobert, schreibt er, aber unsere Träume können sie nicht töten. Das Shahnameh wurde zum Manifest der persischen Wiedergeburt. In dem Epos kämpfen persische Helden gegen die Mächte der Finsternis, Könige regieren weise und gerecht und das Gute siegt über das Böse. Es war eine nicht so subtile Botschaft. Persien war nie wirklich besiegt worden. Es hatte nur geschlafen. Die Wirkung war elektrisierend. Stellen Sie sich vor, wie Kopien des Shahnameh heimlich von Stadt zu Stadt wanderten. Menschen, die sich fast vergessen hatten, wer sie waren, erinnerten sich plötzlich wieder an ihre Größe. Persische Kaufleute begannen wieder, Persisch zu sprechen. Persische Handwerker signierten ihre Werke mit persischen Namen. Die Ghaznaviden und später andere persische Dynastien übernahmen diese kulturelle Renaissance und machten sie zu einer politischen Bewegung. Stellen Sie sich Sultan Mahmud vor, wie er in seinem Palast in Ghazni persische Dichter versammelt und verkündet: In meinem Reich ist Persisch die Sprache der Könige. Was als literarische Bewegung begonnen hatte, wurde zu einer nationalen Wiedergeburt. Doch diese Renaissance war mehr als nur Nostalgie. Persische Gelehrte übersetzten griechische Philosophie, indische Mathematik und arabische Wissenschaft ins Persische. Sie schufen eine neue Synthese des Wissens, die sowohl die alte persische Weisheit als auch die neuesten Erkenntnisse umfasste. Gegen 1000 nach Christus war aus dem besiegten Persien eine kulturelle Supermacht geworden. Von Indien bis zum Mittelmeer sprachen Fürsten Persisch, lasen persische Poesie und träumten persische Träume. Ein arabischer Chronist klagte: Diese Perser haben uns mit ihrer Zunge erobert, nachdem wir sie mit dem Schwert besiegt hatten. Die persische Renaissance bewies etwas Wichtiges. Manche Kulturen sind unsterblich. Sie können erobert, unterdrückt und vergessen werden, aber sie finden immer einen Weg zurück. Firdausis Verse hatten nicht nur eine Sprache gerettet, sie hatten eine ganze Zivilisation wiederbelebt. Das persische Herz schlug wieder und sein Rhythmus würde die Welt für Jahrhunderte prägen. Seldschuken und Mongolen, Eroberung und Widerstand. Stellen Sie sich einen persischen Gelehrten vor, der im Jahr 12.200 nach Christus durch die rauchenden Ruinen seiner Heimatstadt wandelt. Überall liegen die Überreste einer großen Bibliothek. Verbrannte Bücher, zerbrochene Instrumente, die Asche von 1000 Jahren Wissen. Sie haben nicht nur unsere Stadt zerstört, flüstert er zu seinem Sohn. Sie haben unsere Träume getötet. Die Mongolen waren gekommen. Und mit ihnen eine Zerstörung, die Persien an den Rand des Abgrunds brachte. Doch diese Katastrophe war nicht die erste, die Persien in diesen Jahrhunderten erlebte. Schon 200 Jahre früher waren andere Eroberer aus den Steppen gekommen, die Seldschuken, türkische Nomaden, die das persische Land überrannten und ihre eigenen Herrscher einsetzten. Aber die Seldschuken waren anders als die Araber oder später die Mongolen. Sie kamen nicht, um zu zerstören, sondern um zu herrschen. Denken Sie an Togril, den ersten Seldschuken-Sultan, wie er 1055 in die große Stadt Bagdad einzog. Die Kalifen, einst die mächtigsten Herrscher der Welt, empfingen ihn nicht als Eroberer, sondern als Befreier. Beschützt uns vor den Rebellen, baten sie, und Togril lächelte. Er wusste, dass er soeben die Macht über das größte Reich des Orients erhalten hatte, ohne einen einzigen Tropfen Blut zu vergießen. Die Seldschuken verstanden etwas, was andere Eroberer nicht begriffen. Persien konnte nicht durch Gewalt allein regiert werden. Stellen Sie sich vor, wie sie persische Beamte in ihre Dienste nahmen, persische Gelehrte an ihre Höfe holten, persische Bräuche übernahmen. Binnen einer Generation sprachen seldschukische Prinzen Persisch und träumten von den alten persischen Königen. Unter Sultan Malik Schah erreichte das Seldschukenreich seinen Höhepunkt. Sein Wesir, ein brillanter Perser namens Nizam al-Mulk, regierte praktisch das ganze Reich. Denken Sie an diesen klugen Mann, wie er Schulen gründete, Straßen baute und ein Verwaltungssystem schuf, das an die großen Tage der Sassaniden erinnerte. Wir mögen türkische Herrscher haben, sagte er einmal, aber wir regieren mit persischer Weisheit. Die Kunst und Wissenschaft blühten unter den Seldschuken wie nie zuvor. Persische Dichter wie Omar Khayyam schrieben ihre unsterblichen Verse. Persische Wissenschaftler machten Entdeckungen, die Europa erst Jahrhunderte später erreichen würden. Die großen Moscheen und Paläste, die in dieser Zeit entstanden, vereinten türkische Macht mit persischer Schönheit. Doch dann kamen die Mongolen. Stellen Sie sich den Schrecken vor, als 1119 die Nachricht eintraf. Eine Armee wie ein schwarzer Sturm bewegte sich von Osten her auf Persien zu. Genghis Khan und seine Reiter kannten keine Gnade, respektierten keine Traditionen und verschonten niemanden. Stadt um Stadt fiel vor ihrem Ansturm. Die Belagerung der großen Städte war ein Albtraum. Denken Sie an die verzweifelten Verteidiger, die von den Mauern aus die endlosen mongolischen Reihen sahen. Es sind so viele, flüsterte ein persischer Offizier, dass sie den Horizont verdunkeln. Wenn eine Stadt fiel, folgte das Massaker. Ganze Bevölkerungen wurden ausgelöscht, jahrhundertealte Kulturen in wenigen Stunden zerstört. Doch das Bemerkenswerteste geschah nach der Eroberung. Die Mongolen, die als Zerstörer gekommen waren, begannen sich zu verändern. Stellen Sie sich vor, wie mongolische Offiziere, die in prächtigen persischen Palästen lebten, langsam die Schönheit der persischen Kultur entdeckten. Ihre Kinder lernten Persisch. Ihre Frauen trugen persische Gewänder. Ihre Dichter schrieben über persische Helden. Unter den Ilkaniden, den mongolischen Herrschern Persiens, begann eine erstaunliche Wiedergeburt. Hulagu, der Enkel Genghis Khans, baute die zerstörten Städte wieder auf. Sein Nachfolger konvertierte zum Islam und erklärte Persisch zur Hofsprache. »Wir sind keine Mongolen mehr«, verkündete er. »Wir sind Perser geworden. Die persische Kultur erwies sich einmal mehr als unzerstörbar. Mongolische Khane begannen, sich persische Namen zu geben. Sie förderten persische Dichter, ließen persische Geschichten übersetzen und träumten von einer Wiederherstellung des alten persischen Glanzes. Rashid al-Din, ein persischer Gelehrte am mongolischen Hof, schrieb, Die Eroberer sind zu den Eroberten geworden. Ende des 14. Jahrhunderts tauchte eine weitere Bedrohung auf. Timur, ein Krieger aus Zentralasien, der behauptete, Genghis Khans Erbe zu sein. Seine Armeen verwüsteten Persien erneut, doch auch er konnte die persische Kultur nicht töten. Seine eigenen Nachkommen wurden zu Förderern persischer Kunst und Literatur. Durch all diese Eroberungen und Zerstörungen hatte Persien etwas Wichtiges gelernt. Manchmal überlebt man nicht durch Kampf, sondern durch Anpassung. Jeder Eroberer, der kam, um Persien zu zerstören, endete damit, ein Perser zu werden. Es war, als hätte das Land eine geheimnisvolle Macht, seine Feinde in Freunde zu verwandeln. Am Ende des 15. Jahrhunderts stand Persien bereit für eine neue Wiedergeburt. Die Safawiden warteten bereits in den Bergen, bereit, das persische Reich ein weiteres Mal zu erneuern. Die Lektion der vergangenen Jahrhunderte war klar. Persien mochte erobert werden, aber es konnte niemals wirklich besiegt werden. Die Safawiden, Schia-Islam als Staatsreligion. Stellen Sie sich einen 16-jährigen Jungen vor, der im Jahr 1501 vor einer riesigen Menschenmenge in der Stadt Tabriz steht. Schah Ismail heißt er, und obwohl er noch fast ein Kind ist, brennt in seinen Augen das Feuer eines Propheten. Heute wird Persien wiedergeboren, ruft er der jubelnden Menge zu, während Tausende von rothutigen Kriegern ihre Schwerter schwingen. Was als lokaler Aufstand begonnen hatte, würde zur Gründung des letzten großen persischen Reiches werden. Eines Reiches, das eine neue Form des Islam nach Persien bringen und die Region für Jahrhunderte prägen sollte. Die Safawiden kamen aus den Bergen von Aserbaidschan, wo sie als mystische Derwische begonnen hatten. Denken Sie an diese merkwürdigen Kämpfer mit ihren roten Turbanen. Sie nannten sich Kisilbash, die Rotköpfe, die gleichzeitig Krieger und religiöse Fanatiker waren. Für sie war Schah Ismail nicht nur ein König, sondern ein heiliger Führer, der direkt von Gott gesandt worden war, um Persien zu erneuern. Das Reich, das Ismail eroberte, war ein Flickenteppich aus verschiedenen Dynastien und Stämmen. Jahrhunderte der Eroberungen hatten Persien zersplittert und geschwächt. Doch Ismail hatte eine Vision. Er wollte nicht nur das Land vereinen, sondern auch seine Seele. Wir werden ein Volk, einen Glauben, eine Nation schaffen, verkündete er vor seinen Anhängern. Der entscheidende Schritt war seine Erklärung, den Schia-Islam zur Staatsreligion zu machen. Stellen Sie sich die Schockwellen vor, die diese Entscheidung durch die muslimische Welt sandte. Die meisten Muslime waren Sunniten. Und plötzlich erklärte ein persischer Schah, dass nur die Schia der wahre Islam sei. Es war nicht nur eine religiöse Entscheidung, es war eine Kriegserklärung an die sunnitischen Nachbarn. Die Osmanen im Westen waren entsetzt. Ihr Sultan betrachtete sich als Beschützer des sunnitischen Islam. Und nun entstand an seiner Ostgrenze ein rivalisierendes islamisches Reich. Denken Sie an die Spannung in Istanbul, als die Nachrichten aus Persien eintrafen. Ein 16-jähriger Junge behauptet, der Stellvertreter Gottes zu sein. Die Konfrontation war unvermeidlich. Bei der Schlacht von Chaldiran 1514 trafen die beiden Weltanschauungen aufeinander. Schah Ismail führte seine fanatischen Kisilbash-Krieger gegen die osmanischen Janitschan-Truppen. Stellen Sie sich vor, wie die persischen Reiter mit ihren Säbeln gegen osmanische Musketen und Kanonen anstürmten. Es war mittelalterlicher Mut gegen moderne Kriegsführung und die Moderne gewann. Ismail verlor die Schlacht und fast sein Leben. Doch die Niederlage zerstörte nicht seinen Traum. Unter seinem Nachfolger Schah Abbas erreichte das Safawidenreich seine größte Blüte. Abbas war ein Genie der Politik und Kriegsführung. Er modernisierte die Armee, reformierte die Verwaltung und machte Isfahan zu einer der schönsten Städte der Welt. Isfahan ist die Hälfte der Welt, sagten die Menschen stolz. Denken Sie an Isfahan in seiner goldenen Zeit. Prächtige Moscheen mit türkisfarbenen Kuppeln, weite Plätze voller Leben, Bazare, wo Seide aus China neben Gewürzen aus Indien verkauft wurde. Europäische Gesandte, die nach Isfahan kamen, staunten über den Luxus und die Raffinesse des persischen Hofes. Dieser Schah lebt wie ein Gott, schrieb ein venezianischer Botschafter. Die Safawiden schufen mehr als nur ein Reich. Sie schufen eine Identität. Zum ersten Mal seit der arabischen Eroberung war Persien wieder vereint unter einer persischen Dynastie. Die Schia wurde nicht nur zur Staatsreligion, sondern zum Herzstück der persischen Identität. Persisch zu sein bedeutete fortan, Schiit zu sein. Diese religiöse Revolution hatte tiefgreifende Folgen. Stellen Sie sich vor, wie schiitische Gelehrte aus dem ganzen Orient nach Isfahan strömten, um die neue Theologie zu entwickeln. Persische Traditionen verschmolzen mit schiitischen Lehren und schufen eine einzigartige Kultur. Die Verehrung der schiitischen Imame mischte sich mit der alten persischen Liebe zur Poesie und Mystik. Doch das Safawidenreich stand unter ständigem Druck. Im Westen kämpften die Osmanen um Mesopotamien. Im Osten drängten afghanische Stämme über die Grenzen. Die endlosen Kriege schwächten das Reich und 1722 eroberten afghanische Rebellen sogar Isfahan. Ein afghanischer Häuptling saß plötzlich auf dem Thron der persischen Schahs. Ein junger Offizier namens Nader rettete das Reich vor dem Zusammenbruch. Er vertrieb die Afghanen, eroberte die verlorenen Gebiete zurück und machte sich schließlich selbst zum Schah. Doch Nader war kein Safavid. Er war ein Militärdiktator, der das Reich durch endlose Eroberungskriege ruinierte. Seiten 336 endete die Safaviden-Dynastie in Chaos und Bürgerkrieg. Doch ihr Erbe war unvergänglich. Die Safawiden hatten Persien nicht nur politisch geeint, sondern auch spirituell erneuert. Sie hatten dem Land eine neue Identität gegeben, die bis heute besteht. Stellen Sie sich vor, wie ein persischer Dichter in den letzten Tagen des Reiches schrieb: Königreiche fallen, aber die Seele eines Volkes ist unsterblich. Die schiitische Revolution der Safawiden hatte Persien für immer verändert. Sie hatten bewiesen, dass Persien mehr war als nur ein geografischer Begriff. Es war eine Idee, ein Glaube, eine Zivilisation, die alle Eroberungen und Katastrophen überdauern konnte. Vom Niedergang zur Moderne. Stellen Sie sich einen persischen Diplomaten vor, der im Jahr 1828 durch die Straßen von St. Petersburg wandelt und kaum glauben kann, was er sieht. Überall um ihn herum pulsiert das Leben einer modernen Stadt. Gaslampen erhellen die Nacht, Dampfmaschinen treiben Fabriken an, Zeitungen berichten über die neuesten Erfindungen. Wie weit sind wir zurückgefallen, denkt er verzweifelt, während er an sein geliebtes Persien denkt, das noch immer in mittelalterlichen Traditionen gefangen ist. Die Welt hatte sich verändert, aber Persien schlief noch immer. Nach dem Zusammenbruch der Safawiden war das Land in Chaos versunken. Verschiedene Kriegsherren kämpften um die Macht, während ausländische Mächte wie Geier über den Grenzen kreisten. Russland im Norden und Großbritannien im Süden betrachteten Persien als Spielball in ihrem großen Spiel um die Kontrolle über Zentralasien. Das stolze Erbe von Kyros und Darius war zu einem Schatten seiner selbst geworden. Die Kadjaren-Könige, die schließlich die Macht übernahmen, waren schwache Herrscher in einer starken Zeit. Denken Sie an Fath Ali Shah, wie er in seinem Palast saß, umgeben von 100 Frauen und 1000 Höflingen, während britische und russische Gesandte vor seinem Thron über die Zukunft seines Landes verhandelten. Majestät, flüsterte ein Berater, die Fremden teilen unser Reich unter sich auf. Der Schah nickte gleichgültig und rief nach seinen Dichtern. Die Demütigungen häuften sich. In den russisch-persischen Kriegen verlor Persien riesige Gebiete im Kaukasus. Britische Truppen marschierten ungestraft durch persisches Territorium auf ihrem Weg nach Afghanistan. Europäische Bankiers kauften persische Ressourcen für einen Bruchteil ihres Wertes. ein junger persischer Offizier klagte, unsere Vorfahren herrschten über die halbe Welt und wir können nicht einmal unsere eigenen Grenzen verteidigen. Doch langsam begann ein Wandel. Junge Perser, die in Europa studiert hatten, brachten neue Ideen mit nach Hause. Sie gründeten Zeitungen, übersetzten westliche Bücher und träumten von einem modernen Persien. Wir müssen uns ändern oder untergehen, schrieb ein Reformer namens Mirza Malkam Khan. Seine Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Die konstitutionelle Revolution von 1906 war ein Wendepunkt. Stellen Sie sich vor, wie Tausende von Menschen in den Straßen von Teheran demonstrierten und eine Verfassung forderten. Händler schlossen ihre Geschäfte, Geistliche predigten über Gerechtigkeit und sogar Frauen gingen auf die Straße. Das Volk will Freiheit. Srenia, der schwache Schah, musste nachgeben und die erste Verfassung in der persischen Geschichte akzeptieren. Doch die Reformen kamen zu langsam. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde Persien erneut zum Schlachtfeld fremder Mächte. Russische, britische und türkische Truppen kämpften auf persischem Boden, während das Volk hungerte. Ein Offizier namens Reza Khan sah das Chaos und beschloss zu handeln. 1921 marschierte er mit 2500 Mann nach Teheran und übernahm die Macht. Reza Khan, später Reza Shah Pahlavi, war besessen von der Modernisierung. Denken Sie an ihn, wie er durch die Straßen der Hauptstadt geht und alles verändert, was er sieht. Frauen mussten ihre traditionellen Schleier ablegen. Männer trugen westliche Kleidung. Alte Moscheen wurden zu Schulen umgebaut. Wir werden modern werden, ob es euch gefällt oder nicht, verkündete er trotzig. Die Transformation war dramatisch, aber auch brutal. Eine Eisenbahn verband erstmals Nord und Süd des Landes. Universitäten entstanden, Frauen erhielten das Wahlrecht. Die alte persische Sprache wurde von arabischen Wörtern gereinigt. Doch der Preis war hoch. Dissidenten verschwanden in Gefängnissen und die Geheimpolizei überwachte jede kritische Stimme. Der Zweite Weltkrieg brachte neue Demütigungen. Britische und sowjetische Truppen besetzten das Land und zwangen Reza Schah zur Abdankung. Sein junger Sohn Mohammad Reza bestieg den Thron, doch die wahre Macht lag bei den Alliierten. Sind wir noch immer eine Kolonie? Srenia sich verzweifelte Patrioten. Die Antwort kam 1953, als der beliebte Premierminister Mossadegh die Ölindustrie verstaatlichte und die britischen Konzerne hinauswarf. Stellen Sie sich die Euphorie vor. Endlich gehört unser Öl wieder uns. Doch die Freude war kurz. Ein von der CIA organisierter Putsch stürzte Mossadegh und brachte den Schah zurück an die Macht. Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt von beschleunigter Modernisierung und wachsender Unterdrückung. Der Schah träumte von einem großen Iran, baute Atomkraftwerke und kaufte die modernsten Waffen. Doch sein Geheimpolizeistaat entfremdete das Volk immer mehr. Ein alter Geistlicher namens Khomeini predigte im Exil gegen den gottlosen Schah und fand Millionen von Anhängern. 1979 explodierte die Unzufriedenheit in einer Volksrevolution. Millionen gingen auf die Straße und riefen »Tod dem Schah«. Denken Sie an diesen letzten persischen Kaiser, wie er verwirrt und gebrochen sein Land verließ, während die Massen seine Statuen stürzten. Eine 2500-jährige Monarchie war zu Ende gegangen. Die iranische Revolution war mehr als nur ein Regimewechsel. Sie war der Versuch eines uralten Volkes, seine Identität in der modernen Welt zu finden. Zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen Ost und West, suchte Persien noch immer seinen Platz. Die Suche war nicht beendet, sondern hatte gerade erst begonnen. Das moderne Iran. Revolution und Gegenwart. Stellen Sie sich einen alten Ayatollah vor, der im Februar 1979 nach 14 Jahren im Exil aus einem Air France-Flugzeug steigt und von Millionen jubelnder Iraner begrüßt wird. Khomeini heißt er. Und in seinen Augen brennt das Feuer eines Mannes, der glaubt, von Gott gesandt zu sein, um ein Volk zu erlösen. Wir werden eine Republik Gottes errichten, verkündet er der tosenden Menge, wo Gerechtigkeit herrscht und die Unterdrückten frei sind. Was folgte, war eine der radikalsten Transformationen in der modernen Geschichte. Die Geburt der Islamischen Republik Iran. Die Revolution von 1979 war nicht nur ein politischer Umsturz, sondern eine spirituelle Explosion. Denken Sie an die Millionen von Menschen, die auf die Straßen gingen. Nicht für Demokratie oder Sozialismus, wie in anderen Ländern, sondern für eine Vision von göttlicher Gerechtigkeit auf Erden. Studenten marschierten neben Basarhändlern, moderne Frauen neben traditionellen Geistlichen. Wir wollen keine westliche Moderne, riefen sie. Wir wollen unsere eigene. Die ersten Jahre waren chaotisch und blutig. Khomeini und seine Anhänger säuberten das Land von allen Spuren des alten Regimes. Stellen Sie sich vor, wie ehemalige Minister vor Revolutionsgerichten standen, wie westliche Einflüsse systematisch ausgemerzt wurden, wie eine ganze Generation von Intellektuellen ins Exil floh oder im Gefängnis verschwand. Die Revolution frisst ihre Kinder, flüsterten die Menschen ängstlich. Dann kam der Krieg mit dem Irak. Saddam Hussein dachte, das revolutionäre Chaos sei eine Gelegenheit, die iranischen Ölfelder zu erobern. 1980 marschierten irakische Truppen über die Grenze und begannen den längsten konventionellen Krieg des 20. Jahrhunderts. 8 Jahre dauerte dieses Inferno, das beide Länder verwüstete und 1 Million Leben kostete. Denken Sie an die jungen iranischen Soldaten, die mit dem Schlüssel des Paradieses um den Hals in die Schlacht zogen. Sie kämpften nicht nur für ihr Land, sondern für ihre Überzeugungen. Märtyrer zu werden ist eine Ehre, sagten sie und meinten es ernst. Ganze Generationen iranischer Jugendlicher verschwanden in den Schützengräben von Khuzestan. Der Krieg schweißte die Nation zusammen, hinterließ aber tiefe Narben. Als er 1988 endete, war Iran erschöpft und isoliert. Die Revolution hatte überlebt, aber zu welchem Preis? Stellen Sie sich eine Mutter vor, die am Grab ihres Sohnes steht und sich fragt, war es das wert? Diese Frage würde eine ganze Generation beschäftigen. Die 1990 Jahre brachten eine vorsichtige Öffnung. Präsident Khatami versprach eine Zivilisation des Dialogs und lockte viele junge Iraner mit Träumen von mehr Freiheit. Internetcafés entstanden in Teheran, Studentinnen diskutierten über Politik, Künstler wagten sich an heikle Themen. Vielleicht können wir uns ändern, ohne unsere Seele zu verlieren, hofften die Reformer. Doch die Konservativen schlugen zurück. Unter Präsident Ahmadinejad kehrte die Härte zurück. Iran baute seine Atomanlagen aus und provozierte die Welt mit radikalen Reden. Wir haben das Recht auf Atomenergie, verkündete er trotzig, während neue Sanktionen das Land erstickten. Die Welt blickte ängstlich auf dieses Land, das sich nicht in die globale Ordnung einfügen wollte. 2009 brachte neue Hoffnungen und neue Enttäuschungen. Nach gefälschten Wahlen gingen Millionen auf die Straße. Die grüne Bewegung forderte Demokratie und Menschenrechte. Stellen Sie sich vor, wie eine junge Frau namens Neda auf einer Teheraner Straße stirbt. Gefilmt von Handykameras und wie ihr Tod um die Welt geht. Ihr Gesicht wurde zum Symbol für die Sehnsucht nach Freiheit. Die Proteste wurden brutal niedergeschlagen. Aber sie veränderten Iran für immer. Eine neue Generation war erwacht. Gebildet, vernetzt und unzufrieden mit den alten Antworten. In den sozialen Medien entstanden Parallelwelten, wo junge Iraner ihre Träume und Frustrationen teilten. Die Sanktionen bissen tiefer, Medikamente wurden knapp, die Währung kollabierte, die Mittelschicht verarmte. Denken Sie an einen Ingenieur in Teheran, der seine Ersparnisse verliert und sich fragt, warum müssen wir für die Politik unserer Führer bezahlen? Viele verließen das Land. Ein Braindrain. Der Iran beraubte seiner klügsten Köpfe. 2015 brachte das Atomabkommen neue Hoffnungen. Präsident Rouhani versprach, Iran wieder in die Weltgemeinschaft zu führen. Touristen kehrten zurück, Investoren zeigten Interesse und für einen Moment schien alles möglich. Doch 2018 stieg Amerika unter Trump aus dem Abkommen aus und die Sanktionen kehrten mit aller Härte zurück. Die Proteste von 2019 und 2022 zeigten eine neue Realität. Stellen Sie sich vor, wie eine junge Frau namens Mahsa Amini stirbt, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen hatte und wie ihr Tod eine Bewegung entfacht, die das ganze Land erfasst. Frau, Leben, Freiheit wurde zum Schlachtruf einer Generation, die keine Angst mehr hatte. Heute steht Iran an einem Scheideweg. Die alte revolutionäre Generation stirbt aus. Eine neue steht bereit. Die Jugend träumt von Normalität, von einem Land, das stolz auf seine Vergangenheit ist, aber nicht von ihr gefangen. Ein junger Iraner schreibt in seinem Blog: Wir wollen keine Revolution mehr. Wir wollen Evolution. Die Geschichte Persiens ist eine Geschichte des Wandels und der Kontinuität. Von Kyros bis Khomeini haben die Perser immer versucht, ihre eigene Antwort auf die Herausforderungen ihrer Zeit zu finden. Heute sucht Iran noch immer nach diesem Weg. Zwischen Tradition und Moderne, zwischen Isolation und Integration, zwischen göttlicher Autorität und menschlicher Freiheit. Die 2500-jährige Reise geht weiter. Iran mag heute ein anderes Land sein als das antike Persien, aber die Sehnsucht nach Größe, Gerechtigkeit und Würde ist dieselbe geblieben. Die nächsten Kapitel dieser großen Geschichte werden von einer Generation geschrieben, die weiß, dass sie die Erben einer der ältesten Zivilisationen der Welt sind und die entschlossen ist, dieses Erbe in die Zukunft zu tragen.